Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Schlag gerne mit mir Gottes Wort auf im Philipperbrief. Das Predigtwort heute finden wir in Philipper 1, die Verse 27 bis Philipper 2, Vers 4. Und ich lese zu Beginn einmal den gesamten Abschnitt vor. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest steht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und den ihr jetzt von mir hört. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht und nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Soweit Gottes ewiges und unfehlbares Wort. Der Titel der Predigt, ihr seht ihn hier, lautet Würdig durch Einheit. Privileg und Pflicht der Himmelsbürger. Und es verrät direkt schon, dass es um die Gemeinde Christi geht. Es geht hier um uns als Bürger des Himmels. Wir haben von Gott ein Privileg bekommen, nämlich dass wir Gemeinde sein dürfen. Und dieses Privileg bringt auch die Pflicht mit, wie wir gleich sehen werden, würdig das Evangelium zu vertreten in der Welt. Und in dem, was ich gerade vorgelesen habe, hier in Gottes Wort, werden wir sehen, dass das einerseits nur als Gemeinde möglich ist, das Evangelium würdig zu vertreten, und eben andererseits durch Einheit. Ja, wir als Gemeinde, wir haben eine sehr gewichtige Verantwortung. Denn das, was wir vertreten, ist keine Kleinigkeit, sondern es ist die wichtigste und herrlichste und schönste Botschaft, die es überhaupt gibt auf der Welt und die es je gab. Ich bin überzeugt, der Vers 27 ist ein Schlüsselvers, wenn nicht sogar der Schlüsselvers für den Philipperbrief. Ja, der Kontext, vielleicht erinnern sich manche an die letzte Predigt, ist, dass Paulus selbst, der ja im Gefängnis sitzt und in Philippern schreibt, seinen Wandel und seine Gesinnung, seine Einstellung vorstellt, und er zeigt seinen Glauben, den er hat, einen standhaften Glauben. Er zeigt auch, wie er leidet und wie er sieht, dass das Gott gewollt ist, und er zeigt seine Lebenseinstellung, sein Denken und wie er in diesen Dingen das Evangelium lebt. Ja, und jetzt hier in unserem Abschnitt, da wendet sich sozusagen das Spotlight von Paulus weg auf die Gemeinde, auf die Philipper. Jetzt geht es um sie. Sie haben das Vorbild von Paulus gesehen und jetzt geht es um ihr eigenes Leben. Und wir finden auch tatsächlich hier in dem Vers 27 die erste Aufforderung, den ersten Imperativ in diesem Brief. Und diese Aufforderung oder dieser Auftrag, den er nennt, der ist gewaltig, der hat Gewicht. Das erste kleine Wort ist auch hier im Griechischen das erste, und das ist zwar klein, aber explosiv, wenn wir es wirklich richtig auf unser Leben anwenden. Er sagt allein, also nur das, nur dieses eine, liebe Philippa, diese eine Sache, das soll euer Leben ausmachen. Das soll alles in eurem Leben prägen. Paulus selbst hat ja gesagt, wenn ihr euch erinnert, für mich ist das Leben gleich Christus und sterben nur noch ein Gewinn. Und jetzt konfrontiert er die Gemeinde genau mit dieser Einstellung und sagt, nur, einzig und allein, führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Oder wie Dominik gerade vorgelesen hat in der Lesung, würdig eurer Berufung. Ein würdiges Leben. Ludwig hat letztes Mal gesagt, wir haben nur ein Leben und dieses eine Leben ist sehr kurz. Und deshalb stellt sich die Frage, was macht dein Leben aus? Was ist das Leben für dich? Wir sollten dieses kurze Leben, das wir haben, nicht vergeuden. Aber was bedeutet jetzt dieser Begriff? Es ist ja nicht mehr so in unserem Sprachgebrauch, würdig leben. Es ist, als wird Paulus hier sagen, du hast eine Pendelwaage und du sollst sie ins Gleichgewicht bringen. Und jetzt stell dir vor, du nimmst einen dicken, wertvollen Goldbarren und legst ihn auf die eine Seite und die geht runter bis zum Anschlag. Deine Aufgabe, dein Auftrag ist es, diesen Goldbarren aufzuwiegen, diese Waage ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist noch ein schwacher Vergleich, aber ungefähr so ist das, was er dir hier sagt. Nämlich auf dieser einen Seite liegt das Evangelium. Also, dass Gottes Sohn auf die Erde gekommen ist, um sein Blut zu vergießen, um dich zu erretten. Das ist die eine Seite. Wie viel ist das wert? Wie viel wiegt das? Und dein Auftrag lautet jetzt, bring diese Waage ins Gleichgewicht. Werde dieser Botschaft gerecht. Ich habe mir vorgestellt, es ist ungefähr so, als wenn du jetzt versuchst, diesen Goldbarren mit Staubflocken aufzuwiegen. Also Flocke für Flocke packen wir auf diese Waage. Wird das funktionieren? Wie lange wird das dauern? Gibt es genug, um diesen Goldbarren aufzuwiegen? Und dieses Evangelium ist noch so viel mehr. Ungefähr so ist unser Versuch, durch unser Leben dem Evangelium gerecht zu werden. Und trotzdem steht hier dieser Auftrag. Nur das, sagt Paulus, nur das sollen wir tun. Man könnte eigentlich sagen, das ist eine Mission Impossible. Also es ist unmöglich, dem gerecht zu werden. Warum fordert Paulus die Philipper hier auf? Und das ist interessant, er spielt hier ein bisschen mit den Worten. Ludwig hat in seiner ersten Predigt erklärt, diese Stadt Philippi damals, es war die römische Vorzeigestadt, hat er gesagt. Das war eine römische Kolonie und alles bei ihnen sollte so sein wie im großen Rom. Alles sollte auf das große Rom hinweisen. Sie wollten quasi Rom würdig vertreten. Und viele, die da gewohnt haben, die waren stolz, Philipper zu sein. Und auf diese Realität spielt Paulus an, wenn er in diesem Wort wandelt oder führt euer Leben. Das kommt nicht oft in der Bibel vor, da steckt ein Wort drin, das Bürger bedeutet. Also holperig übersetzt könnte man sagen, verhaltet euch als Bürger würdig. Und er will ihnen zeigen, genau darum geht es nicht, als Philipper, als Erdenbürger, Rom würdig zu vertreten, sondern es geht darum, würdig als Himmelsbürger den Herrn des Himmels zu vertreten. Wenn er ein bisschen umblättert, später im Kapitel 3, Vers 20, da greift er dieses Wort noch einmal auf, ein bisschen anders, aber es steckt das gleiche Wort drin und sagt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Genau das ist es, was er hier aufgreift. Und er sagt, das ist es, was wir würdig vertreten sollen. Das steht auf dem Spiel. Wir sind diejenigen, wenn wir an Jesus glauben, für die Gottes Sohn persönlich gekommen ist, die Herrlichkeit verlassen hat, wie wir in der nächsten Predigt in Philipper hören werden, für die er sich erniedrigt und gedemütigt hat, um sie zu erlösen, für die er von Menschen Qualen erlitten hat, aber noch viel mehr von Gott die größten Qualen erduldet hat und am Kreuz gestorben ist, damit du und ich glauben und Himmelsbürger sein können. Das ist es, was hier auf dem Spiel steht. Das Evangelium, für das wir würdig leben sollen. Wie geht es dir bei diesem Gedanken, wenn du das hörst? Ist dir das bewusst? Geht es in deinem Leben wirklich nur darum? Ich glaube, wir haben manchmal gelernt, Gottes Wort nicht ganz beim Wort zu nehmen. Vielleicht aus lauter Angst vor Gesetzlichkeit. Aber wenn ich jetzt das so ernst nehme, dann fange ich an, mich richtig anzustrengen und dann werde ich ja gesetzlich. Oder vielleicht auch aus Angst, den Wohlstand, den wir hier haben, mit dem wir umgeben sind, aufs Spiel zu setzen. Oder vielleicht auch einfach, weil wir das Gewicht von dieser Botschaft nicht wirklich begreifen. Ich möchte es auch nochmal klipp und klar sagen, dieser Vers ist keine Aufforderung für Gesetzlichkeit. Es ist keine Hintertür, durch die wir jetzt doch ein bisschen besser werden können durch unsere eigenen Werke. So nach dem Motto, der radikalste Nachfolger ist der würdigste, der nachher am meisten geehrt wird. Das ist es nicht, was hier gesagt wird. Sondern es will das Gewicht dieser Botschaft zeigen. Dir zeigen, dass du dem niemals wirklich gerecht werden kannst. Und, das hat Lukas im Gespräch so schön gesagt, Gott fordert uns hierzu etwas auf, was er selber in uns schon vollbracht hat. Das ist der Clou, das ist dieser Fokus, den wir haben müssen. Christus hat durch das, was ich gerade gesagt habe, durch sein Opfer, uns würdig gemacht. Er hat unsere Unwürdigkeit und Ungerechtigkeit weggenommen und seine Würde und Gerechtigkeit über uns drüber gestülpt wie schöne neue weiße Kleider, damit wir heilig sind, wie Gott es ist, damit wir würdig sind. Und jetzt geht es darum, dass wir genauso leben sollen, weil nichts anderes die logische Folge wäre. Die Botschaft ist, weil ihr würdig seid, liebe Himmelsbürger, darum sollt ihr auch würdig leben. Und wir werden uns jetzt in drei Punkten anschauen, wie genau das geht. Den Titel habe ich schon anklingen lassen. Es geht nur durch Einheit. Und deswegen habe ich die Predigtpunkte wie folgt benannt. Ihr seht sie hier. Lebe das Evangelium. Erstens durch Einheit in standhaftem Glauben. Zweitens durch Einheit in Gott gewolltem Leiden. Und drittens durch Einheit in demütigem Denken. Der erste Punkt. Lebe das Evangelium durch Einheit in standhaftem Glauben. Wir finden den in dem Vers 27b bis 28. Paulus, der ja oft sich selbst als Vorbild darstellt, der hat Gemeinde nicht nur geliebt, was man oft sieht, sondern er hat sie gelebt. Er hat von Gott, sagt er im Epheserbrief, einen besonderen Auftrag bekommen, nämlich vor allem vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt zu verkünden, die Gemeinde ist eins. Und diese Wahrheit, dass die Gemeinde eine Einheit ist, die geht auf die Dreieinigkeit zurück. Es klang auch schon so in dem Gebet von Dominik an. Und es klang auch in einem ganz anderen Gebet an, nämlich wenn ihr Johannes aufschlagt, Johannes 17, ihr könnt es gerne einmal aufschlagen, da betet Jesus vor seinen Jüngern, man nennt es dieses hohe priesterliche Gebet, und er betet genau um diese Aspekte. Johannes 17, die Verse 18 bis 23, ich möchte sie einmal vorlesen, weil das sehr gut passt. Jesus betet, Vers 18, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also auch für uns als Gemeinde. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Also ein ganz starker Fokus auf die Einheit, die Verbundenheit, die vollendete Einheit der Gläubigen. Und diesen Auftrag aus dieser Realität der Dreieinigkeit, den gibt Paulus jetzt hier an die Gemeinde weiter in Philippi. Der Paulus war selber früher, sagt er auch später in diesem Brief, ein radikaler Pharisäer. Und es ist interessant, das Wort Pharisäer ist hebräisch und bedeutet absondern oder trennen. Und genauso waren sie ja eine radikale Gruppe, die ziemlich exklusiv war. Die gesagt haben, wenn du nicht genauso bist wie wir, wenn du nicht die gleiche Gerechtigkeit hast, dann hast du keine Gemeinschaft mit uns. Die haben verachtend auf ihre Glaubensgeschwister geguckt, die den gleichen Glauben hatten, aber nicht so gut waren wie sie. Und nachdem Jesus ihm, also dem Paulus, der diese Vergangenheit hat, die Augen geöffnet hat, wird er selbst zu einem radikalen Kämpfer für die Einheit. Und das haben wir in der Lesung schon gehört. Er sagt zu den Ephesern, ihr seid ein Leib und ein Geist. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller über allen und durch alle in euch allen. Er greift diese Realität auf und vertritt sie ganz stark. Wenn wir jetzt hier zurück zu unserem Predigtwort kommen, dann finden wir in diesem Auftrag eine Aufforderung zu glauben, nämlich Vers 27, kämpft für den Glauben. Kämpft einmütig für den Glauben. Die Philipper waren, genau wie Paulus das von sich sagt, von mehreren Seiten angefochten. Wir lesen in Vers 28 von Widersachern, die gegen sie waren. Und später in Kapitel 3 nennt er Hunde oder böse Arbeiter, die irgendwelche Trennungen und Spaltungen bewirken wollten in der Gemeinde. Und darum sollen sie kämpfen und sich nicht einschüchtern lassen. Wie genau soll das gehen? Soll jeder an seinem Glauben festhalten? Ich lese nochmal den Vers 27. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Also sie sollen einmütig und miteinander kämpfen und nicht für irgendeinen Glauben, sondern für den Glauben des Evangeliums. Man könnte sagen, liebe Geschwister, wir befinden uns im Krieg. Es ist ein Glaubenskampf. Aber Gott hat uns eben nicht als einzelne Boxkämpfer in den Ring gestellt, dass jeder sich verteidigt, sondern er hat uns quasi zu einer Armee gemacht, die miteinander marschieren, die miteinander kämpfen. Er selbst, der Paulus, der das schreibt, der wusste das, wenn ihr euch erinnert an die letzte Predigt. Er war im Gefängnis, eigentlich verzweifelt und sagt, ich kann das nur durchstehen, weil ihr mit mir kämpft, weil ihr für mich betet. Sogar dieser große Apostel hat die Gemeinde gebraucht. Und genauso brauchen wir es auch. Das ist interessant, Kriegsmänner und Strategen aus aller Zeit, die waren sich dieser Tatsache bewusst. Ich habe hier mal 3 Zitate mitgebracht. Das erste ist von Napoleon Bonaparte. Er sagt, die Tapferkeit eines Einzelnen kann bewundernswert sein, aber wahre Siege erringt man nur, wenn eine Armee von Brüdern als eine unzertrennliche Einheit kämpft. Das hätte auch von Paulus stammen können. Oder Winston Churchill, der hat gerade im Zweiten Weltkrieg dann gesagt, Zusammenhalt in der Gefahr und Brüderlichkeit im Kampf, das ist die einzige Hoffnung für unser Überleben. Oder ein US-amerikanischer Marineoffizier, der sagte, wir kämpfen nicht als Einzelne, sondern als ein Körper, ein Geist und ein Herz. Das ist der Geist der Brüderlichkeit, der uns den Sieg bringen wird. Vielleicht haben sie es auch aus der Bibel geklaut. Weil es hört sich wirklich sehr nach dem an, was Paulus über die Gemeinde sagt. Die postmoderne Welt, in der wir jetzt leben, die sieht gerade das, was den Glauben angeht und diese Einheit, die sieht das ganz anders. Ja, überall wird uns verklickert. Es ist der Individualismus, der uns immer sagt, du mit deinem Glauben, du bist autonom. Es geht um dich. Du musst dich nicht an dem orientieren, was die anderen machen oder was der Pastor hier von vorne sagt. Es ist dein Glaube. Und Paulus zeigt, diese Ich- und Mein-Glauben-Haltung, die ist total unbiblisch. Sondern Gottes Plan ist eine Wir- und unser gemeinsamer Glaube-Haltung. Wie kommen wir jetzt dahin, dass dieses Privileg, das wir haben, eine Gemeinde zu sein, eine Einheit zu sein, dass wir es auch als unsere Pflicht leben? Und ich möchte euch zwei konkrete Dinge nennen, die dazu beitragen können, dass unsere Einheit wächst. Zum einen, studiere und erforsche das Evangelium. Lies dir zum Beispiel einfach mehrmals hintereinander diese Kapitel 14 bis 17 aus dem Johannesevangelium durch. Wie ich gerade schon einen kurzen Abschnitt gelesen habe, wo Jesus so einen Fokus darauf hat, ihr seid eins. Und das Zweite ist, das ist gerade für heute auch sehr praktisch machbar, teile deinen Glauben. Paulus sagt mal zu den Römern, dass er gestärkt wird durch den gegenseitigen Austausch ihres und seines Glaubens. Und das gilt auch für uns. Und ich weiß, es ist manchmal so viel leichter nach dem Gottesdienst, wenn wir uns schon mit geistlichen Dingen beschäftigt haben, über so viele andere Dinge zu reden, über alles Mögliche. Aber nicht so persönlich zu werden und zu sagen, wo habe ich gerade zu kämpfen in meinem Glauben? Oder was für Fragen habe ich gerade? Das gilt auch für die Kinder, die das auch sehr gut machen können. Was beschäftigt euch gerade in eurem Glauben? Ihr könnt einfach das miteinander teilen. Ich habe letzten Sonntag, saß ich da hinten mit 5 Männern und wir haben gerade über diese Dinge geredet. Und ich fand, das war so ein schöner Austausch, wo manche einfach offen gesagt haben, wo haben sie gerade zu kämpfen im Glauben? Und das hat mich persönlich sehr ermutigt. Manchmal ist man dann überrascht, wow, es gibt ja noch andere, die gleichen Kämpfe auch haben. Und ich weiß, manche machen das schon, aber ich weiß auch, viele machen das noch nicht. Deswegen lasst euch dazu ermutigen. Auf diese Weise kämpfen wir gemeinsam und bleiben gemeinsam standhaft im Glauben. Es gibt natürlich noch viel mehr, was wir dafür tun können, um diese Glaubenseinheit zu stärken. Und Paulus nennt hier im Folgenden einen weiteren Aspekt, nämlich gemeinsam leiden. Wir wissen, Leid gehört für die Himmelsbürger dazu. Jesus hat es von Anfang an angekündigt, dass Leid kommen wird. Und Paulus sagt uns hier, Gott hat Leid in dem Leben der Gläubigen ganz bewusst geplant. Deshalb komme ich zum zweiten Punkt. Lebe das Evangelium durch Einheit in gottgewolltem Leiden. Das sind die Verse 29 bis 30. Ja, wenn wir in der Apostelgeschichte nach Paulus dramatischer Begegnung mit Jesus lesen, dann gibt es eine Stelle, wo Jesus Paulus ankündigt durch einen anderen, ich werde Paulus zeigen, wie viel er noch leiden muss, um meines Namens willen. Das ist Apostelgeschichte 9, Vers 16. Und Paulus hat es in seinem Leben gesehen, dass das Wirklichkeit geworden ist, dass er sehr viel leiden musste. Und deswegen gibt er diese Erfahrung und diese Botschaft an die Philipper weiter. Wir lesen in Vers 29, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Andere Übersetzungen sagen, es ist euch geschenkt worden, um seinetwillen zu leiden. Das ist eine unglaubliche Sichtweise auf Leiden. Ja, Paulus lehrt nicht nur, dass Gott das Leid sieht in deinem Leben und duldet, sondern er sagt, es ist dir aus seiner Gnade geschenkt. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Egal, ob du jetzt gerade mittendrin bist in so einem Leid oder mal drin warst oder einfach nur das liest und hörst, wie oft geht es dir genauso, dass du denkst, das ist doch einfach nur grausam? Oder was für Gedanken kommen hoch? Denkst du, wenn du das liest, danke Gott für dieses kostbare Geschenk des Leidens? Ja, so wie die Jünger, die von den Pharisäern verschlagen wurden und dann rausgehen und sagen, oh, mein Rücken, aber danke Herr, dass ich um deinetwillen geschlagen wurde. Also mir geht es meistens nicht so. Vielleicht bist du auch einfach nur ratlos, wenn du das liest, weil du eben das Leid nicht verstehen kannst, weil es so oft sinnlos erscheint. Wir hatten gerade in den letzten Tagen öfter Kontakt zu unserer alten Gemeinde, wo gerade eine junge Familie mit 5 Kindern sehr leidet, weil die Frau plötzlich unfähig ist, irgendwas zu tun, ganz, ganz schwach. Erst hat man vermutet, ein epileptischer Anfall. Ich weiß nicht, meine Frau hat da mehr Einsicht, aber diese eigentlich noch junge Mutter mit den jungen 5 Kindern, die ist plötzlich extrem am Ende, extrem schwach. Die kann nichts mehr, die kann teilweise nicht mehr alleine essen. Von heute auf morgen. Und diese Familie leidet. Und man sieht das und man fragt sich einfach nur, warum? Was hat das jetzt für einen Sinn? Und es klingt fast zynisch zu sagen, das ist Gott gewolltes Leiden. Und glaub mir, ich hätte mich nie getraut, das so auszusprechen. Und gerade weil ich weiß, dass hier einige sitzen und weil ich weiß, dass einige zuhören, die leiden. Ich hätte mich nicht getraut, das so auszusprechen, wenn Gott es nicht in seinem Wort ganz genau so sagen würde. Euch ist die Gnade verliehen, für Christus zu leiden. Was bedeutet das für Christus? Es gibt eine Stelle in Petrus, der formuliert das etwas anders und zeigt darin gleichzeitig unsere Pflicht sogar dazu, indem er sagt, ich lese sie einfach vor, 1. Petrus 2, Vers 21, denn dazu seid ihr berufen. Und im Kontext davor spricht er über das Leiden, über das Geschlagenwerden, obwohl man nichts falsch gemacht hat. Dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Jesus hat ziemlich tiefe Fußabdrücke des Leidens hinterlassen. Und wir sollen hineintreten und mit ihm leiden. Man könnte sagen, das Leid hängt damit zusammen, dass du Jesus nachfolgst, weil er selbst leiden musste. Und an dieser Stelle kommen oft Einwände, so nach dem Motto, ja, aber leiden wir wirklich für Christus? Ich meine, wir werden ja nicht verfolgt um unseres Glaubens willen. Ich habe dazu mal ein sehr, sehr schönes Buch gelesen. Leider war das auf Englisch, aber da geht es um das Leiden Christi und der Autor sagt, er hat noch so viel mehr gelitten, als nur verfolgt zu werden. Ja, Jesus kam als perfekter Mensch auf diese Erde, ohne Sünde und ist umgeben von Sünde. Da hat er drunter gelitten. Er kam in seine Schöpfung, die er wunderbar gemacht hat und sieht, alles verfällt. Darunter hat er gelitten. Er hat darunter gelitten, dass er selbst abgelehnt und nicht verstanden wurde. Er hat darunter gelitten, dass sein Volk leidet unter physischen Gebrechen, Krankheiten, aber auch unter der Sünde, unter psychischen Krankheiten. Der hat das alles gesehen und wahrgenommen und es hat ihm Leid bereitet. Und in all diesen Dingen leiden wir mit Jesus mit, weil sie uns genauso schmerzen. Und diesen Aspekt des Mitleidens, den greift Paulus auf und sagt, ihr habt dasselbe Leiden. Vers 30, ihr habt denselben Kampf, den ihr an mir auch gesehen habt. Und diese Thematik, die kommt im Laufe des Briefes öfter vor. Die Philipper, die leiden an einer Stelle darunter, dass ihr guter Freund Epaphroditus krank war. Und dann leidet Epaphroditus, als er hört, dass sie wegen ihm leiden. Also es ist eine Gemeinschaft im Leiden. Und genauso sollte das auch bei uns sein. Es ist kein einsames, sondern ein geteiltes Leiden. Das habe ich zum Beispiel in den letzten Tagen immer wieder gemerkt, dass meiner Frau, dass diese Nachricht mit den Menschen da aus Metzing, mit denen wir verbunden sind, dass ihr das zu schaffen gemacht hat, dass es sie betrübt hat. Und wir haben beide immer wieder gesehen, wir können nichts tun, als nur mitzuleiden, mitzuweinen und zu beten. Und Ludwig hat vor einer Weile darüber gepredigt aus dem ersten Korinther, dass wir ein Körper sind. Die Gemeinde ist ein Leib und es kann nicht sein, dass irgendein Körperteil schmerzt und der restliche Körper kriegt es nicht mit. Deswegen auch meine Frage an dich. Als Christ überhaupt, leidest du? Und wenn du nicht leidest, leidest du trotzdem, weil andere leiden. Wann hast du das letzte Mal den Schmerz von deinen Geschwistern selbst verspürt oder mit Tränen vergossen? Es ist nicht immer so, dass wir von jedem Einzelnen die Last und das Leid mittragen können. Aber trotzdem sollen wir insgesamt miteinander leiden. Und wisst ihr, genauso wie der Individualismus der Feind von einheitlichem Glauben ist, so ist hier, denke ich, oft der Wohlstand und dieser Egozentrismus, also dass es um mich geht, ein Feind von gemeinsamen Leiden. In unserer Gesellschaft wird Leid oft an den Rand verdrängt in irgendwelche Einrichtungen, wo Menschen es nicht sehen. Und wir haben oft Angst davor, zu leiden und unser kostbares Wohlbefinden einzubüßen. Und ich glaube, dass genau deshalb Gott immer wieder in dein Leben Leiden hineinbringen wird, weil wir uns gern davor verstecken. Deshalb ist auch die Anwendung ganz klar und einfach. Leide mit. Und das geht zum Beispiel erst einfach dadurch, dass du hingehst und zuhörst. Dass du nachhakst und bohrst, wie geht's dir? Manchmal sieht man es einem Menschen an, dass es ihm schlecht geht, dass du fragst, was beschäftigt dich? Und einfach mal nur zuhörst, keinen guten Rat hast. Du musst doch nicht alles verstehen, sondern man kann mitleiden dadurch, dass man einfach nur zuhört. Die Seelsorge ist die Aufgabe von allen, nicht nur vom Ludwig als Pastor. Und auch hier gilt auf der anderen Seite, teile dein Leiden. Mir geht es selbst so, es ist manchmal leicht, bevor ich reinkomme, einfach meine Alles-ist-gut-Maske aufzusetzen. Weil ich denke, ja, das kann sowieso keiner ertragen, wenn ich jetzt zeige, dass es mir nicht gut geht. Aber manchmal ist es dran, einfach hinzugehen, man fragt sich ja immer, wie geht's dir? Gut, gut. Manchmal sollten wir einfach sagen, nee, mir geht's gerade einfach kacke. Und drittens, ganz überraschend, betet füreinander. So wie Paulus das auch von ihnen erbittet, als er im Gefängnis sitzt, wir brauchen das Gebet füreinander, dass wir miteinander leiden. Und ganz wichtig ist auch, das möchte ich nur mal sagen, wenn du im Leid drin bist, dann erinnere dich an das Leid von unserem Herrn. Es geht nicht darum, deinen eigenen Schmerz zu schmälern und zu sagen, ist nicht so schlimm. Jesus hat viel mehr gelitten, ja. Aber es geht darum, dass wir auf ihn schauen, wie er gelitten hat und dadurch ermutigt werden und wissen, Jesus versteht mein Leid. Er hat all das selber erfahren, das sagt die Bibel. Und deswegen kann er das perfekte Mitleid haben. Er versteht uns wirklich. Und deshalb sollen wir in die Bibel reinschauen und uns bewusst machen, was er alles gelitten hat. Und das führt uns auch gewissermaßen zum dritten und letzten Punkt. Weil Jesus in seinem Leid diese demütige Haltung hatte, dieses demütige Denken. Der dritte Punkt heißt, lebe das Evangelium durch Einheit in demütigem Denken. Und das ist jetzt Philipper 2, die Verse 1 bis 4. Ich lese Vers 1, da sagt Paulus, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Und Paulus hat schon im ersten Kapitel ganz am Anfang von den Philippern geschwärmt und gesagt, ich danke Gott für eure Gemeinschaft mit mir im Evangelium. Und er war überzeugt, dass Gott in ihnen ein gutes Werk angefangen hat. Und hier in diesem Vers, da zeigt er einfach nochmal die Frucht auf, die schon da ist, die Gott schon gewirkt hat. Ermahnung und Ermutigung. Erbauung durch echte Liebe. Gemeinschaft im und Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und Herzlichkeit und Erbarmen. Also das, was ich gerade gesagt habe, dieses Mitleid. Alles in allem, das haben wir vorne in der Lesung gehört, ist es dieses Band der Liebe, wie Paulus das nennt, das bei den Philippern schon sichtbar ist. Und jetzt wird es spannend. Er sagt, wenn es das alles schon gibt bei euch, super. Und trotzdem kann es immer noch sein, dass da Uneinigkeit herrscht. Weil er sagt dann weiter, wenn das alles vorhanden ist, Vers 2, dann macht doch meine Freude völlig, also füllt meine Freude ganz auf, indem ihr eines Sinnes seid und gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Es kann dann immer noch sein, dass sie nicht eines Sinnes sind, obwohl sie schon so viel gute Gemeinschaft haben. Wären sie immer eines Sinnes und hätten die perfekte Einheit, dann würde er das ja hier nicht schreiben. Müsste sie nicht ermahnen. Ich habe beim Vorbereiten daran gedacht, dass es doch spannend ist, dass der Teufel von Anfang an versucht hat, Zwietracht und Uneinigkeit zu säen. Und wenn wir in den Garten ganz an den Anfang zurückschauen, dann hat er das gemacht, indem er gefragt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben? Er hat gefragt, ist Gott wirklich gut? Und er hat diese Zweifel ins Herz der Menschen hineingesät, indem er Gottes Wort selber zitiert hat, aber nur ganz bisschen verdreht hat. Und schon waren die Zweifel da. Und schon gab es Streit und Uneinigkeit und gegenseitige Beschuldigung. Und das macht der Teufel bis jetzt. Er versucht, Gottes Wahrheit zu benutzen, um in Gottes Gemeinde Spaltung und Streit zu bringen. Und leider haben die Menschen daraus dann irgendwann gemacht, diese Lehre, die trennt, aber Liebe vereint. Und das war der Einstieg für die ganze liberale Theologie, dass Gottes Wort mit Füßen getreten wird. Und das ist Quatsch, wenn wir sehen, was Paulus hier sagt. Es kann sein, dass wir diese Liebe haben und trotzdem uneinig sind. Er sagt, macht meine Freude völlig, indem ihr auf dieses eine bedacht seid und nennt, dass sie einmütig denken sollen oder eines Sinnes sein sollen. Das bedeutet einfach, ihr sollt gleich denken. In einem anderen Brief sagt er mal, ihr sollt sogar die gleiche Meinung haben. Und wie sollen sie das tun? Wie sollen sie dadurch das Evangelium leben? Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und Vers 4, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Und ich denke, wir wissen das, dass Dinge wie Selbstsucht oder Ehrgeiz, die er hier nennt, oder dieses Egozentrismus, das sind Einheitskiller. Ja, die machen jede Beziehung kaputt. Und deshalb sagt er, wir sollen frei von diesen Dingen wandeln. Und der Gegenpart dazu ist Demut. Darum soll unser Denken demütig sein. Und das wird Einheit bewirken. Eine kurze Klammer. Nein, es geht nicht darum, dass wir in allem genau gleich sind. Es ist einfach auch nicht der Ist-Zustand, dass wir alle gleich denken in Politik, in Kindererziehung oder in theologischen Fragen oder moralischen Dingen. Es ist nicht so. Das wäre vielleicht der Idealzustand, aber das ist gar nicht das, was Paulus hier meint, sondern er meint viel eher die Einstellung hinter dem Denken. Wie kommst du zu deiner politischen Überzeugung? Wie vertrittst du sie in der Gemeinde? Wir sollen den anderen prinzipiell, grundsätzlich, erstmal höher achten als uns selbst. Und ich habe gemerkt, das ist eine Aufforderung oder eine Ermahnung, vor der sich niemand drücken kann. Ich habe zuerst an die jungen Männer gedacht, oder auch junge Frauen, aber auch an mich. Wir neigen dazu, alles besser zu wissen. Einfach, weil wir es halt besser wissen, weil wir jung sind. Und den Rat der Älteren vielleicht noch anzuhören, aber dann gern auch wegfegen. Das ist Stolz. Und ich habe das bei mir, sehe ich das oft, dass das mein erster Impuls ist, den ich wirklich unterdrücken muss oder dem ich auch oft nachgebe. Und gleichzeitig die Älteren. Ihr meint vielleicht auch oft, ich zähle dich jetzt mal mit rein, ihr meint vielleicht auch oft, dass ihr es einfach besser wisst, weil ihr schon viel mehr erfahren habt und älter seid. Und das kann auch Stolz sein. Und Paulus sagt, wir haben alle die Verantwortung, uns zu demütigen. Und ich denke auch, je älter wir werden, je höher unser Amt ist, je größer die Verantwortung, desto größer auch der Auftrag, die Verantwortung, sich zu demütigen. Denn Jesus sagt, der Größte unter euch soll aller Diener sein. Und das sagt ja der, der selber der Größte ist und der sich selber am allerniedrigsten, am allertiefsten gebeugt hat. Jesus ist quasi die Perfektion von diesen Versen, die Paulus hier schreibt selbst. Und das werden wir auch in den folgenden Versen, die da sehr gut dazu passen, in der nächsten Predigt sehen. Wie ist das jetzt bei uns in unserer Zeit? Ich habe gesagt, Individualismus ist der Feind von Glaubenseinheit. Wohlstand ist auch der Feind von Leidenseinheit. Und genauso ist auch Pluralismus der Feind von Einheit im Denken. Also dass wir immer und überall hören, jeder hat seine Wahrheit. Du musst den anderen einfach so stehen lassen. Es gibt nicht die eine Wahrheit, es gibt viele Wahrheiten. Und vielleicht manche, die meine Predigt hören, und solche Sätze wie, lebe das Evangelium durch Einheit im Denken, die hören das vielleicht und denken, was ein Nazi. Das hört sich ja total nach nationalsozialistischem Gedankengut an, oder wie sie meinen. Aber wir als Himmelsbürger, wir sollten Gottes Gedankengut, was das ja ist, wirklich ernst nehmen. Wir müssen auch bedenken, manchmal ist eine Teilung nicht anders möglich. Ja, wir sind alle aufgefordert, nach der Wahrheit zu streben auf der einen Seite und aber auch nach Einheit zu streben. Und manchmal kollidiert das. Und dann entstehen neue Denominationen. Und das ist auch in Ordnung. Und Gott wird uns am Ende als ein Volk versammeln. Und dann wird es das nicht mehr geben. Aber trotzdem, in der heutigen Zeit müssen wir uns überlegen, warum trennen wir uns? Wir sollten uns dreimal hinterfragen. Wir sollten uns wirklich demütigen, weil es einfach zu einfach ist, aus der Gemeinde rauszugehen und dann wieder eine andere zu suchen oder sein eigenes Ding zu machen. Und eben nicht mehr für Einheit zu kämpfen. Eine praktische Anwendung, an die ich gedacht habe, ist, orientiert euch, was das angeht, an euren Vorbildern. Ja, Paulus hat das selbst gezeigt in der letzten Predigt. Da hat er gesagt, ich weiß, es wäre viel besser, endlich loszugehen und bei Christus zu sein. Aber er entscheidet sich dazu, hier zu bleiben, weil er weiß, die Philipper brauchen ihn noch, um ihnen zu dienen. Das ist echte Demut. Und es gibt viele schöne Biografien, christliche Biografien von Männern und Frauen, die das so sehr gelebt haben, sich selbst aufzuopfern für andere Menschen. Aber was noch viel besser ist, lernt doch von eurem Pastor. Ich dachte, wenn er jetzt gerade nicht hier ist, dann kann man ihn ja mal loben. Und ich finde wirklich, wenn ich die beiden beobachte, Katharina und Ludwig, die opfern sich selbst so auf für Gottes Reich, für die Gemeinde. Die haben ganz viele Dinge, die sie entbehren, um sich zu investieren. Für euch auch. Und für die Gemeinde Gottes. Und das sind alles nachahmungswürdige Beispiele für eine demütige Gesinnung. Allerdings bei all dem Guten von menschlichen Vorbildern sind sie doch alle nur Menschen und sind alle noch Lernende und werden trotzdem oft ihrem Stolz nachgeben und dem Wunsch nach Anerkennung. Alle bis auf einer. Jesus hat den Glauben standhaft festgehalten bis ans Ende. Christus war der Leidende, der Gottesknecht, der sogar den Zorn Gottes auf sich genommen hat für andere. Er hat gelitten, weil es von Gott gewollt war. Und er hatte auch dieses demütige Denken. Er hat nicht seine eigene Ehre gesucht, sondern Gottes. Er hat nicht auf sein eigenes Wohl geachtet, sondern auf das von uns. Und er hat die Herrlichkeit verlassen, damit wir ihm nachahmen können. Das werden wir das nächste Mal hören. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Das ist das Evangelium, das hier auf dem Spiel steht. Das ist die Botschaft, für die wir würdig leben sollen. Indem wir eben Einheit suchen in standhaftem Glauben. Einheit suchen in gottgewolltem Leiden und Einheit suchen in demütigem Denken. Ein Liedvers lautet: Seid eines Sinnes aus der Sicht der Liebe, die dem Herrn entspricht. Legt Eigennutz und Ruhmsucht ab, grabt aller Eitelkeit ein Grab. Das ist beides, das Privileg und die Pflicht der Himmelsbürger. Und genau dieses Lied wollen wir jetzt als Antwort singen. Steht dazu gerne auf.